Ich habe jetzt einen Brückenschlag zu machen, um einen Gedanke einfach mit uns zu teilen über Lukas 18, Vers 9 bis 14. Und nachdem ich nicht so gern laut vorlese, darf das mal wieder Beate machen.
Lukas 18. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den 10. Teil für dich. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott sei mir gnädig und vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Pharisäer, denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden.
Ein bekannter Text. Viele von uns haben bestimmt schon 10, 20, 30, wie auch oft gehört. Das macht es uns relativ einfach. Und einfach haben wir es eigentlich ganz gern. Es ist klar geregelt, einer ist der Good Guy, der andere der Bad Guy. Also der eine ist der gute Mensch, der andere, der sich darstellt. Und die Rollen sind verteilt. Der tagsüber nicht so angesehen war, der Zöllner, wird hier erhöht von Jesus. Und der eigentlich in der Gesellschaft angesehen war, herausgehobene Position hat, der wird ein Stück weit vorgeführt. Für den einen haben wir Sympathie und beim anderen runzeln wir die Stirn. Nach dem Motto, der Letzte wird der Erste sein und andersrum. Wie kann man sich nur so darstellen, so über jemand anders stellen und das in der Öffentlichkeit? Wir haben es ganz gern, das, was klar geregelt ist und wir die Schublade bedienen können, das passt uns. Ich weiß nicht, wer so gerne verworrene Filme anguckt, wo die Handlung sich immer wieder dreht und man am Schluss gar nicht mehr weiß, wer ist denn jetzt eigentlich der Gute und wer ist der Böse. Nee, eigentlich liebt man lieber Rosamunde Pilcher, wo wir nach den ersten 5 Minuten schon wissen, wer am Schluss zusammenkommt, wen man ein Stück weit umgehen muss oder auch in andere Filme ist es oft so, dass wir gern haben, dass ein Held ist, mit dem ich mich bisher identifiziere, weil eigentlich so wie dieser Hauptdarsteller, dieser Actiondarsteller, bin ich ja eigentlich auch. Bin vielleicht ein bisschen älter, vielleicht auch nicht ganz so fit, aber eigentlich könnte ich das, was der alles so macht. Und dann ist ganz gut, wenn es noch ein paar andere Charakter gibt, mit denen ich mich auch gern ein bisschen identifiziere. Das heißt, ein bisschen chaotischer, das bin ich ja auch manchmal. Dann sage ich, ja, das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Und dann vielleicht noch ein Lustiger und jemand, der auch ein Stück weit begehrt ist von anderen. Und dann, wenn es noch ganz klar ist, wer ist denn der Schlechte? Und am Schluss soll es bitte möglichst mit einem Happy End enden. Weil alles andere macht ja keinen Sinn. Da ist es auch egal, wie real das ist, was dort gezeigt wird. Einer der letzten Actionfilme war mit Don Johnson, The Rock, einer der bestbezahlten Schauspieler aus den USA, der dann Wolkenkratzer hochgeklettert ist, drüber auf einen Kran gesprungen, wieder runter, 20 Mal hingefallen, fast angeschossen und, aber am Schluss hat er doch seine Familie befreien können. Ganz realistisch. Ist uns eigentlich gar nicht so wichtig, sondern eigentlich ist uns wichtig, dass der, den wir am Anfang als gut, als positiv, mit Werte, die wir auch als gut sehen, identifiziert, dass der gewinnt. Und nachdem ich das alles ein bisschen stärker von der, sag mal, Action, also von der Handlung aufgebaut werden muss, haben wir damit gar kein Problem, dass ein Senkrechtstarter in Los Angeles neben der Autobahn herfliegt, was wahrscheinlich physisch überhaupt nicht geht. Das ist uns alles eigentlich egal, weil es der Handlung dient und unsere Unterhaltung. Wir haben es gern, bei dir vibriert es, nicht? Irgendwo. Wir haben es ganz gern einfach und wenn uns die Situation, die wir haben, nicht so passt, dann ist es uns auch ganz recht, wenn wir vielleicht relativ schnell wissen, dass wir eigentlich für die Situation nichts können, sondern dass jemand anders dran schuld ist. Heute wird im Osten gewählt, 2 Bundesländer. Dort hört man dann so Entwicklungen an unserer Situation, dass es relativ wenig Arbeit gibt, dass die Jugend wegzieht, Verweisung der Städte, dass eine Überalterung da ist. Das wollte man eigentlich gar nicht so, als man dann vor 30, 40 Jahren, 86 die Mauer aufgemacht hat. Da werden heute schon wieder die Rufe laut, sieh doch die Mauer wieder hoch, es war alles so schön geregelt. Ich hatte zwar die Freiheit nicht, aber ich wusste, wo ich arbeite, ich wusste, was ich Einkommen habe, ich wusste, wie ich mich organisiere. Eigentlich ist mir das, was ich jetzt machen muss, gar nicht so recht. Ich hätte es gern lieber einfacher. Vielleicht nicht in Freiheit, nicht in der Freiheit, die wir kennen. Und dann ist es ganz gern genommen, wenn wir wissen, ja, in der Situation kann nicht ich was dafür, sondern es sind Flüchtlinge gekommen. Die kommen zwar jünger, auch in der Osten, aber eigentlich sind die schuld an der Situation. Welche Parallelen? Und es gibt natürlich der AfD, die jetzt Umfragewerte 20%. Wir hoffen alle, dass es heute Abend nicht ganz so extrem ist. Das spielt denen in die Karten, weil sie genau die Situation ausnimmt. Und die Situation hatten wir ja schon mal in Deutschland, wo auch nach dem Verlust des Ersten Weltkriegs Reparationen und Situationen, Arbeitslosigkeit, Schwarzer Freitag, da war es dann auch schwierig zu überleben. Inflation extrem hoch, Perspektive fast nicht gegeben. Man gibt einfach der Situation des Einzelnen, aber auch der Nation andere Schuld. Für die wirtschaftliche und für die politische Ausweglosigkeit. Heute vor 80 Jahren war der Überfall auf Polen. Das Dritte Reich hat sich nach vorne gestellt und hat gesagt, wir sind bessere Menschen. War hochmütig. Wir sind von einer besseren Abstammung. Deswegen können wir andere klassifizieren und herunterstellen und auch verfolgen, ja, bis zur bitteren Ermordung. Und das auch mit Unterstützung von manchen Kirchen, Pfarrern, Gemeinden. Andere haben sich klar dagegen gestellt. Da spricht man dann oft von diesem Wort Gnade, und um das soll es heute auch ein Stück weit im Zentralen gehen. Gnade der späten Geburt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin Jahrgang 66, da war alles schon wieder geregelt. Wirtschaftswunder und Trümmerfrauen haben ihren Teil geleistet, dass es mir deutlich besser geht wie der Generation vor mir, die maximal nach Italien an den Gardasee kamen. Mittlerweile können wir fast überall hinreisen. Aber diese Gnade der späten Geburt, da habe ich nichts dazu beigetragen. Das war halt so. Gerecht oder nicht gerecht, trotzdem ist es Verantwortung. Auch für das, was dort geschehen ist, dass keine Parallelen heute entstehen. Und man möchte dunkel malen, aber es gibt den ein oder anderen Indiz, dass es der Mensch in der Regel in diese Richtung geht. Weil gern stellen wir uns nach vorne. Ich werde nie vergessen, das erste Treffen der G20-Staaten. Donald Trump in der dritten Reihe hat Staatsminister zur Seite geschoben und sich nach vorne gestellt. Ich möchte vorne sein, ich bin Alpha-Tier. Ich repräsentiere ein sehr großes Land, die USA, ihr seid alle nichts. Da hat man relativ schnell gewusst, okay, der Trump ist ein bisschen ein Trampel. Aber das liegt in der Natur des Menschen, dass man sich ein Stück weit positionieren möchte. Und wenn wir über diesen Pharisäer urteilen, stellen wir uns ja auch ein Stück weit über ihn, und sonst sind wir in die Falle getappt. Das macht ihn auf meiner Nase. In die Falle getreten, dass wir auch oftmals hochmütig sind, weil das, was der Pharisäer gemacht hätte, das hätten wir ja nie gemacht, da wären wir ja viel besser. Und somit sind wir hochmütig, weil wir stellen uns vor ihn. Man versucht oftmals, diese Unterschiede zu egalisieren in Religionen, zum Beispiel durch Tragen der Burka, wo man praktisch dann das Erscheinungsbild nach außen vereinheitlicht, und trotzdem gibt es dann Handtaschen, wo die eine 50 Euro kostet und die andere 5.000. Oder Schuhe, um sich einfach abzuheben von der Masse, weil man möchte als Individuum wahrgenommen werden. Ist ja auch bei Schulkleidung. Wir waren jetzt in Australien, da gibt es Schulkleidung, da sehen eigentlich alle gleich aus. Aber dann gibt es natürlich Rucksäcke oder andere Sachen, oder man macht nur Spänkchen hierhin oder so, weil wir nicht einheitsbreit, das passt uns Menschen auch nicht. Aber es prägt auch eine Nation, und nicht überall ist es jetzt nach vorne treten, nach vorne stellen, auch in der Kultur so verwurzelt, wie es vielleicht in Deutschland ist. Ich habe da eine Theorie und sage, das liegt ein Stück weit auch beim Autofahren an uns als Land. Man will immer schneller am Ziel sein, möglichst schon am Ziel sein, bevor man losfährt. Den nur kurz überholen, obwohl man an der nächsten Ampel wieder direkt vor dem steht, also nicht viel gewonnen hat. Dieses Drängen, Streben, Hupen in der Stadt, das ist eine Freiheit, die wir genießen, so schnell zu fahren, wie wir wollen. Aber in Australien ist das alles gar kein Problem, weil wenn ich unterwegs bin, dann ist es klar, ich brauche ein Weilchen. Und so sind ja auch die Leute dann oftmals vom Typ, dass sie sich Zeit nehmen. Woher kommst du? Wohin gehst du? Was machst du? Kann ich dir was zeigen? Ach ja, da muss ich noch unbedingt hin. Ach, ihr habt ein Problem, ich rufe geschwind an. Ihr braucht Internet, kommt kurz vorbei. Dann habe ich gesagt, okay, die Mia braucht die ganze Nacht Internet. Das war dann... Das sagt auch manchmal für die Kultur was aus, dass wir uns gern auch präsentieren nach vorne. In der Leistungsgesellschaft gehört es auch ein Stück weit dazu. Ist es nicht so, dass wir manchmal Pharisäer und manchmal Zöllner sind, dass wir uns nicht in beiden wiederführen, wo wir uns einfach schon ein bisschen so auf die Schulter klopfen und sagen, so ganz falsch sind wir nicht, wir sind schon in Ordnung, wir gehen in Gemeinschaftsstunde, ich arbeite, wenn ich nicht krank bin, ich versorge, ich gebe meinen Teil dazu bei, dass auch soziale Projekte oder auch der Nächste geholfen wird. Ich nehme mir Zeit für die Familie, für den rechts oder links. Beide, der Pharisäer und der Zöllner, brauchen das, was der Zöllner am Schluss gesagt hat: Gott sei mir Sünder gnädig. Wir leben aus dieser Gnade und können dann nicht unbarmherzig gegenüber der Nächste sein. Wir können auch nicht unbarmherzig und ungnädig gegenüber dem Pharisäer sein, weil die Gnade, die setzt voraus, dass ich es eigentlich nicht verdient habe. Gnade kommt von Begnadigung, wird heute nicht mehr ganz oft. Da hat einer eigentlich kein Recht auf seine Strafe, dass man die aussetzt, aber jemand begnadigt ihn. Auch bei Jesus' Verurteilung wurde jemand begnadigt und er verurteilt, der eigentlich unschuldig war. Ich stelle mir die Sündenvergebung immer so vor, ich achte gerade wieder ein bisschen aufs Gewicht, versuche zumindest ein bisschen runterzukommen. Wie wäre das mit der Diät zu vergleichen? Das heißt, ich könnte essen, was ich will, komme abends hin und bitte um die Vergebung meiner Esssünden und dann wären die Kilo wieder weg. Wäre ich ideal, würde mich eigentlich reizen, könnte ich essen, was ich möchte. Aber eigentlich wäre es ähnlich wie mit der Sünde im Vorhinaus zu sagen, ich kann ja sündigen, weil ich kann sie ja wieder vergeben kriegen, heißt, ich feiere Rosenmontag und weiß dann, am Schluss kann ich 10 Rosenkränze dafür beten und dann ist alles, was ich dort vielleicht nicht ganz optimal macht, weg. Eigentlich dient es dem Falschen, dass Gott uns die Gnade gibt, die Sünde zu vergeben, das ist richtig. Immer wieder neu und auch immer wieder die gleichen, weil wir tapfen auch immer wieder in die gleichen Fettnäpfchen hinein. Weil dort, wo wir schwach sind, setzt der Satan an und es sind oftmals die gleichen Themen. Von der Wiege bis zur Ware ist da relativ wenig anders. Aber eigentlich muss ich verstehen, dass dieses bunte Essen mir und meinem Körper eigentlich nicht gut tut. Dass ich bewusst essen soll, dass das mich auch gesünder hält, den Tag über schon bis zu dieser Sündenvergebung der Esssünden. Und wenn ich das erkannt habe, dann weiß ich, ich habe immer wieder die gleichen Schwachstellen, auch wenn man es jetzt auf die Essgewohnheit nimmt, es sind immer wieder die gleichen Themen, die mir schwerfallen. Beim einen ist es Fleischkäsebrötchen, beim anderen sind es die Süßigkeiten, beim anderen ist der Kuchen. Und an den Punkten muss man kämpfen oder sich ergeben und sagen, okay, dann ist es so. Aber da gibt es auch keine Normen und die Sünde, die wir Gott gegenüber, unserem Nächsten gegenüber machen, die sieht man nicht auf der Hüfte. Da läuft man durch die Gegend aufrecht und was man denn im Kämmerchen macht oder was man alles so macht, das sieht man dem nicht an. Aber wir brauchen diese Gnade Gottes, jeden Tag wieder neu gnädig mit uns zu sein. Weil eigentlich sage ich ja, der erste Fehler davon machen, der zweite wird schon komisch, beim dritten wird es ganz blöd. Wie oft ich schon das Gleiche mehrfach, ich möchte nicht sagen 7x70 Mal, aber so ähnlich in die Richtung, kämpfe ich immer wieder am Gleichen, zu urteilen über den anderen, nicht optimal zu reden über den anderen, vielleicht mal wieder Wahrheit, es nicht ganz so genau zu nehmen, an der Steuer vielleicht zu sagen, ja, ganz so genau war es nicht, oder könnte man auch so interpretieren. Ich denke, ihr könnt es beliebig euch fortsetzen, außer es ist jemand unter euch ohne Sünde. Und trotzdem schenkt es Gott jeden Tag neu, als ob wir noch nie da waren. Die Vergebung aus der Gnade. Uns ganz persönlich. Ich habe 3 Bibelstellen zur Gnade, die das ein Stück weit unterschreiben sollen. Aus 1. Petrus 1. Ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesus Christus. Auf die dürfen wir unsere Hoffnung gründen. Oder aus dem Alten Testament, 2. Chronike 30. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Das ist die Voraussetzung, dass wir uns Gott anbefehlen, hingeben, dass er regieren darf in unserem Leben. Und aus Epheser 2. Denn aus Gnade seid ihr gerecht durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Jeden Tag zu erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir auf diese Gnade angewiesen sind, das macht uns doch klein und demütig. Und dann können wir uns auch nicht so leicht über den anderen stellen und sagen, wir sind besser, auch wenn wir das hier und da sicherlich mal wieder tun, weil man sich ja gern auch ein Stück weit vergleicht, Bilanz zieht. Wir singen jetzt vielleicht als bewusstes Lied, ein Teil als Gebet, allein deine Gnade genügt. In diesem Liedtext kommen nur 2 Verse und sehr oft der Refrain drin vor. Es kommt 10-mal das Wort Gnade vor. Aus der Gnade schöpfen wir alles. An Gottes Gnade ist doch alles gelegen.